Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Wir machen heute Wilde Wunder eine Folge über Habichte und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder nicht alleine bin, sondern den Jens dabei habe, den Jens Brune. Tag erstmal.
Guten Abend, Achim.
Jens ist der Leiter der, ich hoffe, ich sage das richtig, AG Greifvögel des NWO, des Nordrhein-Westfälischen Ornithologenverbandes. Ich sehe einen Laola so ungefähr, mindestens. Nee, und Jens ist der eigentlich da die Schnittstelle zum Dachverband der, ja, halt jetzt im Prinzip des deutschen Dachverbandes des Vogelschutzes, des DDA. Also da laufen die Kartierergebnisse zusammen. Also wir kartieren ja in Essen und Mülheim hier beim NABU Ruhr. Andere kartieren auch nicht unter dem Dach des NABU. Aber die meisten Kartierer, also die sich um Greifvögel kümmern, geben ihre Daten am Ende an den NWO und dann machen wir auch so Jahrestagungen und die macht der Jens schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe ja, also wir haben ja schon mal miteinander, also ich meine, wir kennen uns jetzt schon so ein paar Jahre lang auch und wir haben ja schon ein Gespräch auch über Rotmilane mal geführt und da hast du so ein bisschen auch erzählt, dich hat ja damals auch Theodor Mebs quasi aus der Wiege gezogen und direkt zum Rotmilan-Kartieren verdammt. Na, also du hattest das große Glück, Glück heißt es, glaube ich, mit einem, ja, eigentlich so der bekanntesten Greifvogel-Gurus, Forschern, ein paar Jahre lang durch die Gegend zu ziehen. Magst du das kurz nochmal erzählen?
Ja, Theodor Mebs war natürlich für uns alle, der hat ja die Arbeitsgruppe Greifvögel aus der Taufe gehoben, 72, 73. Und da ging es dann erstmal, Anlass war, die geringen Greifvogelbestände jetzt vor allen Dingen in unserem Fall für Nordrhein-Westfalen und ja, und dann hat er halt die Arbeitsgruppe gegründet aus zwei verschiedenen Verbänden in Nordrhein-Westfalen, ornithologischen Verbänden, und hat die dann zu Glanz und Gloria, hat er denen verholfen, und ich würde sagen, so der die Hochzeit der Arbeitsgruppe Greifvögel war bis Mitte der 90er Jahre. Leider hat dann 1997 der Theodor Mebs gesagt, er hört beruflich auf, also er geht in Rente und zieht wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist, nach Kastell in Franken. Und hat aber trotz alledem weitergemacht in Sachen Greifvogelforschung, und jeder kennt, denke ich, mittlerweile auch die ganzen Bücher, die über Greifvögel erschienen sind, und hat mich dazu verdonnert, 1999, 2000 zu sagen, Rotmilan, kümmere dich mal drum in Nordrhein-Westfalen. So viel zum Rotmilan. Und Habichte habe ich schon mit irgendwann zwischen 10 und 12 angefangen zu kartieren hier vor Ort. Vor Ort ist Kamen Medler, Ostrand von der Stadt Dortmund.
Mhm. Und wo hast du überall eigentlich Habichte schon beobachtet? Ich weiß, du warst ja auch den Rotmilan auf der Spur. Ich glaube, ja, auch in England und in Schweden, glaube ich, ne?
Ja.
Und da, und wahrscheinlich noch an anderen Stellen. Und da würde ich ja fast vermuten, da sind dir auch Habichte auch untergekommen, oder? Also wo hast du überall Habichte beobachtet?
Ja, Habichte, jetzt bin ich eigentlich, da bin ich jetzt nicht unterwegs gewesen extra, um Habichte zu beobachten, weil das funktioniert nicht, dass man einfach irgendwo hinfährt und sagt, ich suche jetzt mal Habichte. Das funktioniert ganz, ganz schlecht, und es ist schon extrem schwierig, einfach zu sagen, ich fahre nach Hessen und ich mache jetzt mal ein paar Habichte startklar. Weil Nordrhein-Westfalen bietet aufgrund seiner immer noch relativ hohen Habichtdichte deutlich bessere Möglichkeiten, dem Habicht überhaupt auf die Schliche zu kommen, als wenn man jetzt meint, man müsste eben, wie gesagt, nach Hessen, wo wahrscheinlich die Dichte 3 Paare auf 100 Quadratkilometer ist.
Oh.
Und genau, und Tendenz eher gleich bleibt, auf gar keinen Fall zunehmend. Und insofern kann ich jetzt nicht gerade sagen, ich klar, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein oder eben auch in Schweden danach geguckt habe. In England, würde ich sagen, habe ich so gut wie keine Habichte gesehen. Und ich glaube, dass die da auch nicht so besonders häufig sind. Also, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, dann sind wir hier schon so ein Hotspot der Bundesländer, was den Habicht angeht. Und ein Problem der Habichtbeobachtung ist sicherlich auch, dass im Laufe der letzten 30 Jahre eher mittlerweile rückläufig ist. So haben Leute berichtet, die jetzt nur 30 Kilometer von hier kartiert haben, im Hochsauerlandkreis, dass die Habichtdichte von irgendwo Mitte der 80er Jahre bis zu 18 Paare auf 100 Quadratkilometer mittlerweile eben auch nur noch bei 8 oder 9 Paaren angekommen ist.
Mhm. Kommen wir da vielleicht nochmal ein bisschen später zu. Du hast gerade gesagt, schwer zu finden. Ich finde ja immer, also ich zitiere gerne den Titel eines Dokumentarfilmes von Hardy Krüger mal, der mal eine DVD zum Habicht gedreht hat in England, und der hat es genannt das Phantom des Waldes. So, das hört sich ja schon sehr mystisch und so an. Und du hast mir auch, als ich dachte immer, der Rotmilan wäre eigentlich dein Favorit, hast du mir nach dem Rotmilan-Gespräch damals erzählt, eigentlich finde ich ja den Habicht am geilsten.
Ja, klar.
Also wieso eigentlich?
Also wenn man sich Habichte so anguckt, und wir lassen ja nebenher hier gerade mal so ein paar Bilder laufen zum Habicht, da muss man natürlich ganz klar sagen, sehen erstens unglaublich gut aus, aber was ich am krassesten finde bei der Art, ist einfach irgendwo die Fangleistung. Ich bin ja begeisterter Federsammler, und wenn es keine Habichte geben würde... Wenn es keine Habichte geben würde, dann hätte ich so manch eine Rupfung eben nicht, weil der macht, also der hat ja auch kein Problem damit, diverse Eulen zu fangen oder auch mal einen Mäusebussard zu schlagen. Und wenn man Bücher liest, dann sieht man, also dann kann man ja auch nachlesen, dass ein Habicht also auch mal sagt, naja, ein junger Adler ist halt auch nicht so schlimm, traue ich mich. Also insofern finde ich die Fangleistung eines Habichtweibchens unheimlich toll. Wenn man sich aber mal so Habichte aus der Nähe anguckt, und dadurch, dass ich jetzt seit 3 Jahren auch noch Falkner auf die Falknerprüfung in Sachen Greifvogelkunde vorbereite, wenn man sich Habichtterzel anguckt, also Habichtmännchen, die dann älter sind mit ihrem wirklich wunderbaren grauen Gefieder, sehen also die können was, also die können ordentlich was wegholen, aber sie sehen auch unheimlich stark aus.
Du bist verliebt, das hört man. ja, ich meine, wer es nicht weiß, also es gibt auch dokumentierte Sichtungen, dass so ein Habicht, der, ja, ich sag mal, das Weibchen wiegt ungefähr so ein Kilo, so roundabout, können ein bisschen drüber wiegen, können ein bisschen runter wiegen, aber so ungefähr. Und naja, die trägt auch schon mal eine Gans weg, ne, die so 2,5 Kilo wiegt oder so. Sowas ist schon halt beobachtet worden. Das muss man sich erstmal vorstellen. Hast du auch schon mal sowas gesehen?
Nein, also die beutetragenden Habichte bewegen sich bei uns eher relativ flach. Und da ich ja, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren mich immer um Rotmilane gekümmert habe, soll heißen, man ist immer außerhalb des Waldes. Insofern kriegt man das eigentlich so gar nicht mit. Man kriegt mal mit, wenn einer eine relativ kleine Taube geschlagen hat. Das sind dann ja auch eher meistens die Männchen, die sowas dann in den Horstbereich eintragen. Und dass jetzt irgendwie mal was überdimensional Großes weggetragen wird, eigentlich nicht. Was man aber sehr gut mitbekommt, ist, dass die Habichte sehr gerne fastflügge Rotmilane vom Horst schlagen und dann direkt an Ort und Stelle verspeisen.
Da gibt's ja auch zum Beispiel die Studie von dem Willi Nachtigall zu, ne? Die haben das in Sachsen mal untersucht. Damals war auch die Frage, ja, was für einen schädlichen Einfluss haben. Eigentlich Waschbären zum Beispiel oder andere Säugetierprädatoren auf die Rotmilan-Population und dabei kam heraus, es waren fast immer Habichte, ne?
Das würde ich auch sagen, dass das relativ klar ist, dass das, was vom Horst runtergeholt wird, sehr oft der Habicht ist. Man muss aber jetzt natürlich für die letzten 10 Jahre auch immer in Betracht ziehen, dass auch Uhus gerne junge Greifvögel fressen und diese Uhus, die landen ja einfach auf dem Nest in der Nacht und setzen sich auf irgendeinen Greifvogel, Mäusebussard, Rotmilan drauf und tragen den dann einfach davon. Davon kriegt man als vom Boden, also das kriegt man als Beobachter so nicht mit, ob ein Uhu eingegriffen hat oder nicht.
Es gab ja mal dieses schöne Video von dem Oliver Krüger, oder schön ist es nicht für Bussard-Freunde, aber ja, magst du es nochmal kurz schildern, also was da passiert ist?
Naja, es gab ja 2 Arten von Videos, die gezeigt worden sind von den Uhus. Einerseits eben, dass Uhus an Greifvogelnestern landen können und sich eben nicht an dem vollbestückten Horst bedient haben.
Ich meine das andere.
Und das andere, wie auch schon angedeutet, ist der Uhu einfach gelandet und hat sich... Der nimmt sich dann einfach da was aus dem Nest raus und fliegt einfach direkt wieder davon.
Also es gab mal ein Video, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das sogar auch im Netz. Vielleicht hat das der Oliver Krüger, ist Professor an der Uni Bielefeld, ich glaube auch für Verhaltensbiologie. Ja. Und er forscht seit vielen Jahren Greifvögel, ist auch bei uns in der Greifvögel AG mit dabei, also liefert ganz viele Daten und wertvolle Daten. Ja. Und er hat mal ein Video mitgebracht von einem Mäusebussard-Horst mit 2 Jungvögeln und dem Weibchen drauf und hat dann gezeigt, wie, ich glaube, jede Nacht kam der Uhu, hat zuerst das eine Jungtier geschlagen und gerupft auf dem Horst, während die Mutter und das andere daneben saß.
Und dann kam das zweite
Jungtier und am dritten und in der dritten Nacht war dann das Weibchen dran und es wurde irgendwie deutlich, es war nur so zu erklären, es war halt dunkel und einfach die Brustharde waren hilflos. Also auch das Weibchen hat gar nicht versucht, sich irgendwie zu wehren oder den Uhu zu vertreiben, was sie bestimmt auch versucht hätte, bei Tageslicht irgendwie irgendwas zu tun. Und die saß einfach daneben und hat nichts getan.
Ja.
Also, und da sieht man dann auch, dass einfach so, dass, ja, ich meine, dass Taggreifvögel in der Nacht einfach schlechte Karten haben. Ne?
Definitiv.
Ja, wie ist das denn eigentlich beim Habicht selbst? Also ich habe jetzt in Essen zum Beispiel gemerkt, oder ich habe halt den Verdacht, also es gibt sehr stationäre Habichte, sage ich mal, ortstreue Habichte, das ist ja eh auch ein ein Wesensmerkmal eigentlich vom Habicht, dass er sehr ortstreu ist. Und da zum Beispiel in dem Kettwiger Stadtwald, da ist, solange ich kartiere, ist da ein Habicht drin, der ist jetzt seit 3-4 Jahren nicht mehr da. Und dafür ist jetzt ein Uhu da in der Nähe und der ist ein paar hundert Meter entfernt. Und ich habe noch so 2 andere Stellen, wo es eigentlich auch einen ähnlichen Zusammenhang gibt. Ne? Also da ist auf einmal eine Habichtbrut weg und auf einmal ist so ein Uhu in der Nähe. Da liegt der Verdacht nahe, dass er das nicht so gerne mag. Auf der anderen Seite finde ich in der Literatur nichts darüber, dass sich der Uhu auch einen Habicht holt, also dass der irgendwie Predator wäre. Einfach weil es so neu ist, oder was meinst du? Also, ja, wie siehst du das?
Also, wenn man jetzt Habicht sagt, muss man immer auch Uhu sagen. Festgestellt, dass Habichte geschlagen werden von Uhus, habe ich jetzt an einem älteren Brutplatz, also wo man zu spät gekommen ist, ein Uhu-Brutplatz, habe ich einen 2-jährigen Habicht bis jetzt erst gerupft gefunden und hatte auf der, als der Habicht Vogel des Jahres war, 2015, auf der Tagung gefragt bei etwa 100 Leuten, ob denn jemand gesehen hat oder gefunden hat schon mal einen geschlagenen Uhu, Habicht am Uhu-Nest. Und ich glaube, dass das total selten passiert. sondern dass der Uhu einfach nur in die Reviere der Habichte reingeht, weil es die Waldstruktur so hergibt und den einfach vergrämt und nichts anderes macht. Und die Habichte, so wie es schon vor 20 Jahren von Oliver Krüger prognostiziert, dass die Habichte dann an Brutplätzen auftauchen oder für sie zu Brutplätzen machen, wo man mit Habichten absolut nicht rechnen würde, weil sie A, meistens wenige Hektar große Gehölze sind, und früher stand immer Habicht für größere Waldung, für, ich sag mal, ab 40, 80 Hektar Größe, da war der Habicht früher. Jetzt ist der Uhu da und der Habicht muss in 1 bis 2 Hektar Gehölze ausweichen, wo er aber ganz offensichtlich oftmals immer nur 1 Jahr brütet.
Naja, vielleicht bis auf die Ballungsräume dann, ne? Also das ist bei uns im Ruhrgebiet, ist es ja auch so, dass, also da gibt es eine Zweiteilung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also bei uns gibt's ja auch sehr waldreiche Gebiete, da glaube ich, haben wir so Lehrbuchhabichte, die sind so an der verschwiegensten Stelle auf den größten, stärksten Bäumen, oben in der zentralen Astgabel, haben den großen, prächtigen Horst, 2, 3 Horste zum Ausweichen, so, das ist so der Klassiker. Und da, wo die brüten, ist auch der Schwarzspecht, da ist auch der Dachsbau und da ist der Fuchsbau. Das sind immer die gleichen Ecken.
Ja.
Und in den Ballungsräumen haben wir die ja bei uns, also eigentlich auch anders als in Köln, ja eher in den Industriebrachen. Wir haben wenig auf Friedhöfen, wenn dann in Randbereichen. Also bei uns ganz viel so in diesen Brachen Wäldchen. Und das ist häufig so schwer zugängliches Zeug. Eigentlich wird man denken, das sind eher Sperberwälder. Weil die noch gar nicht so hoch sind. Ich meine, wir haben ja zusammen auch mal so eine kleine Tour gemacht. Und wenn man sich das anguckt, dann sind da etliche Brutplätze bei. Das ist noch nicht mal 1 Hektar groß. So, ne? Und da sind die jahrelang und kommen wirklich sehr gut zurecht. Also auch ganz anders, als es in der Literatur eigentlich steht.
Ja, ich habe den Vogel immer nur also für große Waldungen abgespeichert. Mir ist aber dann auch schon relativ schnell bewusst geworden, bei der Kartierung im Osten des Kreises Unna, dass auch der Habichthorst ein Randbaum sein kann. Mhm. Es hieß ja immer früher, der ist immer in der Waldesmitte und so weiter. Also am Ende des Tages ist der Habicht nicht besser als der Rotmilan und der Mäusebussard, weil sie brauchen ganz einfach einen Großteil an Offenlandschaft. Im Wald selber, ich bin diverse große Wälder mit vielen 100 Hektar abgelaufen im Sauerland, und da sind keine Habichte drin, sondern die brauchen schon auch diesen Abwechslungsreichtum von Hecken, Offenland, weil er ja nun mal auch einfach ein Deckungsjäger ist. Also unsere Habichte sind ja jetzt nicht gerade die sich im Himmel hochschrauben und sich dann runterfallen lassen. Das sagt man eher den skandinavischen Habichten zu. Also unsere sind eigentlich ganz klare Überraschungsjäger.
Ich sehe es manchmal im Herbst, also gerade wenn so Tauben dann halt jetzt auf den Feldern sind, dann machen die das bei uns manchmal.
Also ich habe auch schon gesehen, einen Taubenkasper, der seine Reisetauben fliegen lassen hat. Ja. Der stellte sich dahin, dann hampelten da die Tauben alle rum und dann kam auch wirklich sehr schnell ein Habicht angeflogen. Und ja klar, der sieht dann zu, dass er natürlich höher als die Tauben ist, aber das spielte sich trotzdem in einer Höhe von 50, 60, 70 Metern ab. Und ansonsten ist das ein ganz klarer, ich latsche zu Fuß durch die Landschaft, Habicht, ja, also das, diese Heckenjäger, die zu Fuß gehen und ansonsten eben ganz knapp über Hecken fliegen, als Überraschungsjäger eben.
Eigentlich fast schon wie so ein Sperber auch so ein bisschen.
Ja, ne? Ja.
Eigentlich schon sehr ähnlich, nur dass die ja ganz gern auch irgendwie größere, also irgendwie nicht so junge Wälder eigentlich haben, ne? Aber dann ist das Verhalten bei uns im Ballungsraum, daraus habe ich halt gelernt, ja, Nahrung geht vor Brutplatz. Ne? Also wenn die optimalen Brutplätze nicht zur Verfügung stehen, aber die Nahrung, sprich ganz viele Stadttauben sind da, dann nehmen die auch, das ist halt manchmal lustig, dann hast du so ein Wäldchen und dann denkst du, ja, okay, ist schon klein, aber könnte noch okay sein. Dann findest du den Habicht da drin und dann suchst du den auf den starken Buchen, auf den halbwegs starken Buchen. Und dann sitzt er aber auf irgendeiner Krüppelbirke, da irgendwie 5 Meter entfernt vom Rand, 6 Meter entfernt vom Wohnblock, wo du dich auch fragst, wieso macht der Kerl das? So, und es ist vielleicht der Punkt, wo man entweder auch sieht, auch es gibt kluge und dumme Habichte, oder man sieht, es gibt dumme Menschen, die meinen, einfach die menschlichen Checklisten wären die Habicht-Checklisten.
Ja. Ja, also jetzt hier auf meiner Dauerfläche, die jetzt ja nun auch schon 45 Jahre drüber sogar etwas kartiert wird, haben wir diese Nähe hier zum Menschen nicht. Und wir haben auch ganz schlimme Phasen schon der Nachstellung hier gehabt, wo man also vergiftete Habichte gefunden hat. Und insofern glaube ich, dass der Habicht hier immer natürlich noch gut daran tut, sich vom Menschen fernzuhalten. Und bei dieser Aktion, die wir doch mal vor 4 Jahren oder so gemacht haben, wo wir versucht haben, die größeren Städte des Ruhrgebiets einmal nach Habicht-Sperber Mäusebussard abzusuchen, hat sich ja für Dortmund kein Habicht gefunden, obwohl ich ein Weibchen balzend über annähernd Dortmund-Mitte, habe ich eins habe ich gesehen, aber ein Nest haben wir keins gefunden.
Man muss dazu aber auch sagen, wir haben ja damals eine Methode, also wir haben ja damals auch speziell Wälder ausgesucht, die so im Stadtbereich liegen. Also nicht diese grünen Wand, also nicht diese grünen Randbereiche, ne, sondern was zumindest für Essen gemacht.
Ja, so.
Also aber nicht das, wo man die eigentlich vermuten würde, sondern eher so Friedhöfe und Parks und sowas in der Mitte, ne?
Ja, aber in Dortmund hat man gar nichts halt gefunden. Und wie gesagt, dieses eine Weibchen, wo jetzt, aber die werden mit Sicherheit irgendwo gebrütet haben. Wir hatten auch ja einen alten Horst, der extrem nach Habicht ausgesehen hat, aber zum Schluss ist da nichts bei rumgekommen. Und ich glaube nach wie vor, dass Nachstellung hier im Raum Dortmund beim Habicht sicherlich was relativ Normales ist. Und ich kartiere ja jetzt nur auch seit 3 Jahren im Münsterland. Und da ist der Habicht auch zwar häufig zu sehen, aber eine Rarität, eine erfolgreiche Brut zu finden.
Jetzt ist ja das Münsterland gerade, glaube ich, der Kreis Steinfurt, auch vor allen Dingen halt berühmt-berüchtigt dafür, auch für illegale Geilvogelverfolgung.
Ja.
Also ist doch seit Jahren so. Also es gibt halt auch dieses Komitee gegen Vogelmord. Ich glaube, so heißt es, oder habe ich es jetzt falsch benannt?
Ich sage immer für gegen Vogelmord.
Für gegen Vogelmord, genau. Und da gibt's halt so Zahlen und ich glaube, da oben gibt's Fasanerien da und im Kreis Düren so. Also es gibt einfach
das ist ja,
Zahlen.
Aber Düren ist halt auch nicht das Münsterland.
Nein, nein. Ich sag nur, das sind so, also oben.
Es gibt so Hotspots.
Es gibt Hotspots, die sind so traditionell seit
also
vielen Jahren.
Also offenbar Rheinsberg, Düren. Aber das Münsterland schon im Allgemeinen, also auch, es ist nicht nur Steinfurt, es ist auch Warendorf oder Teile des Ostens, des Kreises Soest oder so, wo es nicht ganz so gut läuft für den einen oder anderen Greifvogel.
Also für die, die da vielleicht nicht so im Thema sind, es geht häufig um Taubenzüchter, um Hühnerzüchter, um Fasanerien, die dann die Fasane züchten, die dann für die Jagd ausgesetzt werden, und die sind dann meistens spärlich amüsiert, wenn mal das eine oder andere oder auch mehr Tiere vom Habicht weggeholt werden. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, denen nachzustellen, was alles kriminell ist und verboten, weil die streng geschützt sind. Da gibt es Habichtfangkörbe, da gibt es alles Mögliche. Du hast auch gesagt, vergiftet.
Wie genau
passiert das? Es gibt ja, was man weiß, es gibt so vergiftete Tauben.
Richtig.
Das macht man auch mit Wanderfalken.
Ja.
Und das was
wird
ja
das Gleiche sein, denke ich.
Ja, was mich nochmal interessiert, was du davon weißt, ist ja, dass eigentlich die Lehrmeinung ist, dass Habichte nicht an Aas gehen.
Das ist natürlich totaler Quatsch.
Und ich habe nämlich gegenteilige Beobachtungen, genau.
Also so.
Okay, blöd, kennst du auch, genau. Da haben wir nämlich auch andere Beobachtungen, also nicht nur von mir selber, auch von anderen Leuten, die ich kenne.
Wir wollten also einen Mäusebussard fotografieren und haben einen toten Hasen von der Straße genommen, aufs Feld gelegt, weil wir dachten, naja, da wird schon der Mäusebussard kommen. Der erste Vogel, der kam, war ein junges Habichtweibchen.
Ja, also auch das, dass man dann vielleicht denkt, die Habichte sind sicher davor, an diese vergifteten Köder zu gehen, das ist halt auch nicht so.
Nee.
Ne, die werden gerne mit Carbofuran vergiftet. Das ist halt ziemlich gefährliches Sauzeug. Muss man auch selber vorsichtig sein, wenn man sowas findet, nicht anfassen. Das ist ein Kontaktgift.
Ja.
Muss man aufpassen.
Und wenn man seine Haustiere, seine Hunde laufen lässt, dann ist das natürlich genauso für die auch extrem gefährlich, weil die natürlich direkt an das Aas gehen würden. Ne?
Also wenn wir gerade schon kurz dabei sind, eigentlich soll es darum gar nicht gehen, aber die sind meistens gefärbt und
ja, so bläulich eingefärbt.
Und noch so ein Zeichen ist halt, wenn da die Greifvögel noch irgendwie so Futterbröckchen im Schnabel haben oder so sehr verkrampft aussehen, so, ne. Das kann dann ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht sich um eine Vergiftung handelt. Dann auch direkt die Polizei.
Meistens rufen. Liegen die toten Vögel aber neben dem Köder.
Okay. Als wir beide bei mir durch die Stadt gegangen sind und ich dir ein paar Habichtruten gezeigt habe, da hatten wir ja auch einmal das Glück, dass so ein Rothabicht direkt über uns im Baum saß und da wild durch die Gegend gekräht und gegickert hat und hörte gar nicht mehr auf. Und das war, ich weiß nicht, was war es, 6 Meter hoch oder so? Also viel mehr war das nicht.
Naja, ne? Lass es 10 sein. Aber es ist auch nicht schlimm, der Vogel
war... Es wird mit jedem Jahr niedriger.
Genau.
2 Meter über mir. Ja.
Der saß bei dir auf dem Kopf, glaube ich.
Ja. Ja, das sind immer so die Heldengeschichten, genau.
Naja, aber also ich fand das total verblüffend, weil diese Vögel gibt's hier bei uns nicht. Die einzigen Vögel, die sich herauskristallisiert haben, die ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt haben, sind die, wo die Horste Jahr für Jahr abgeklopft wurden, so dass also man versucht hat, eben die Brut zu verhindern, bis dann endlich ein Habichtweibchen kam, was dann gesagt hat, es ist mir egal, was du da unten an dem Horstbaum machst, das stört mich nicht. Das kriegt man dann auch ganz gut mit.
Also das ist dann quasi so ein Training für
Menschen. Genau, das ist ein Training für Habichte.
Sich an die Menschen zu gewöhnen.
Ja, ja.
Ja, bei uns ist das so, dass eigentlich die Habichte, die im Wald leben, sehr scheu sind. Die sieht man häufig gar nicht. Also wenn man sich dem Horst nähert oder der Kernzone des Reviers näherst, dann streichen die ab, häufig in Bodennähe durch die Büsche, durch den Ilex bei uns. Oder wenn ihr hier so lustige Geräusche hört, hier laufen ungefähr 26 Katzen rum und machen allen möglichen Unfug, dann wundert euch nicht. Und die rufen auch vergleichsweise selten. Also die machen das so wie im Lehrbuch beschrieben, eigentlich nur am Brutplatz und vor allen Dingen zur Balz oder auch während der Brut wird da so gerufen. Und sonst sind die eher vergleichsweise still. Und aber die Habichte, die jetzt so in der Stadt, in diesen Brachen leben, die schreien die ganze Zeit darum. Also jetzt nicht die ganze Zeit, ist übertrieben, aber wesentlich häufiger, auch wenn keine Brut ist, auch im Herbst rufen die sind auch sehr viel offener. Also da die fliegen nicht so schnell weg. Die kommen auch zum Horst, wenn man da irgendwie 50 Meter daneben steht. Also wenn man jetzt nicht so offen zeigt, dass man da hinguckt. Also das ist sehr viel komfortabler, die manchmal zu beobachten. Und da wäre jetzt die Frage erstmal, wie leben die? Du hast es ein bisschen schon angedeutet, aber du hast ja die Soester Börde jetzt im Schwerpunkt, den Haarstrang, glaube ich, wo du ganz viel unterwegs bist. Und das ist ja eher so eine Agrarlandschaft mit immer so Waldstückchen da drin.
Ja.
Eigentlich, also wie groß sind die Wälder, in denen Habichte eigentlich sind und wie sind die vom Verhalten? Haben also sich in der auch schon an die Menschen angegruft oder wirklich gar nicht?
Gar nicht. Gar nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass Bejagungsgrad definitiv da ist, überall, wo diese Habichte sind. Was die Bördebereiche angeht, also unterhalb des Haarstranges und auf dem Haarstrang waren Habichte immer in den großen Wäldern. Und da sind jetzt überall Uhus.
Hm. Für die, die es nicht wissen, der Haarstrang ist so ein kleiner Höhenzug, ist so ein sanfter Höhenzug, so praktisch einfach nördlich vom Sauerland, der sich da so lang zieht, könnte man sagen. Also praktisch parallel zur Kante des Sauerlands.
Der Trend einfach, das Sauerland von der, wie sagt man so schön, Münsterländer Bucht. Der Münsterländer Kreidebucht als Geologe, darf ich auch mal Kreidebucht sagen.
Ja, okay. Und was heißt denn das dann, Kreidebucht, eigentlich für die...
Nein, das ist ja, also Kreidebucht sagt man nur, weil die Ablagerung im Flachland ist das ein Kreidemeer früher gewesen.
Ja, ich will jetzt nur an der Stelle auch ein bisschen klugscheißen. Ich dachte, das kommt von dir. Nein, aber ich meine, die Gegend ist ja auch ganz interessant, weil das ist einer der Hotspots für Wiesenwein. Mhm. Und da ist es halt ganz interessant, dass genau dieser Haarstrang halt vom Boden her so ein bisschen ärmer ist als unten diese Münsterländer Bucht, diese Soesterbörde. Und darum wächst das Korn da so ein bisschen dünner als unten. Und darum ist das häufig den, Jagdflächen
das,
für die,
das ist nicht ganz richtig.
Jagdflächen für die Männchen der Wiesenwein, ja, wenn sie nicht unten nichts mehr finden, weil es zu dick ist. Okay, jetzt korrigier mich.
Ja, weil, das, was du meinst, das sind diese berühmt-berüchtigten Scherbenäcker, weil da auf sozusagen anstehendes Gestein trifft auf eine relativ dünne Bodenschicht.
Genau, das meine ich.
Ja, aber insgesamt gesehen ist natürlich der Bördeboden, der lösshaltige Boden, extrem gut.
Tippitoppi, auch ja. Auf dem Haarstrang.
Ja.
Okay, es hat nichts mit der Bodenqualität, sondern mit den Steinen zu tun.
Okay. Es hat nur mit der Bodendicke sozusagen, der Bodenschichtdicke zu tun.
Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Genau. Okay, also bei dir sind die Habichte eigentlich immer noch Waldhabicht und brauchen auch eher größere Wälder.
Nein.
Auch nicht.
Aber sondern wir haben schon jetzt auch im Raum Lünen festgestellt, dass diese berühmt-berüchtigten, wie ich mal so schön sage, Schröddelwälder, so die Restaltholzbestände, wo schon ringsherum Siedlung ist, können auch mal genommen werden mittlerweile. Also
was ist ein Schröddelwald? Erklär noch mal.
Das ist das, wo man eigentlich keinen Greifvogel erwartet. Das ist ein Schröddelwald.
Ah, okay, ja.
Wo viele...
Ich sag dazu gerne Kackwald.
Ja, richtig. Ja, genau. Also was ja auch nicht unter Wald
okay, läuft, und du machst ne? Das ein bisschen vornehmer.
Ja, ein bisschen mystischer. Schröddel.
Und du hast ja, wenn wir gerade so schon so bei Waldstückchen sind, hast du ja vorhin auch gesagt... Du kommst mit Habichten gar nicht so viel in Kontakt, weil du nach Rotmilan guckst. Ich war damals, als du bei mir warst, auch schon beeindruckt, weil du hast den Theodor Mebs gegeben eigentlich. Wir sind bei uns durchs Hespertal gefahren, durch so ein Naturschutzgebiet, Bachtal. Mhm. Und das müsst ihr euch vorstellen, da sind so Buchenwälder an beiden Seiten, auch so ein paar Wiesen, mal ein paar Felder. Und dann hat der Jens, wir sind an so einem paar, ich meine, das heißt bei uns Siebentäler, ich weiß nicht, ob es überall Siebentäler heißt. Also
nee, dann bei euch heißt das aber so.
Ja, ja, genau. Also das sind dann so eingeschnittene Bachtäler, wo drumherum immer Wald ist. Mhm. Und Jens, der kennt es da nicht und zeigt auf einen Wald und fragt, und brütet er da, der Rotmilan? Und da war ich da ein bisschen platt, weil das war ein Volltreffer. Und jetzt könnte man sagen, da hätte es aber auch 6, 7, 8 andere Wäldchen gegeben. Die hätten es eigentlich auch hergegeben, aber der war natürlich so ein bisschen lichter und war so ein bisschen am Hang, ne? Und du hast einfach so eine Rotmilan-Nase, könnte man sagen.
Ja gut, nach intensivsten Studien in den letzten 27 Jahren am Rotmilan, glaube ich, manchmal erkennt man seine Schweine am Gang, aber auch die verändern gerade so ein bisschen ja. Das Ganze drum und dran, zumindest bei mir, und rücken deutlich in die Nähe des Menschen. Weil sie haben die Schnute voll vom Habicht. Ja. Ich hatte Täler, die vor 5, 6 Jahren, das mögen etwa 20 Quadratkilometer gewesen sein, und dann haben da 5 Rotmilan-Paare gebrütet, und am Ende des Tages waren die dann alle vom Habicht leer gemacht.
Also worauf ich wieso hinaus wollte... Eigentlich mag der Rotmilan eher so lichte Wälder und der Habicht ja. Mag eher so geschlossene ja. Wälder.
Ja.
Und die Frage wäre, oder so ein Gefühl oder eine These wäre, mag der Rotmilan da die lichten Wälder, weil der Habicht sie nicht mag? Was meinst du?
Ich glaube, bis zu einem gewissen Durchforstungsgrad mögen Rotmilane lichte Wälder. Und ich würde jetzt das aber anders formulieren. Mittlerweile hat der Rotmilan offenbar gelernt, diesem Habicht irgendwie so ein bisschen auszuweichen. Und da wir jetzt aber auch noch den Uhu ins Spiel bekommen haben, der scheinbar einfach aus dem Bauch raus. Der Uhu wird circa 5 Reviere auf 100 Quadratkilometern haben. Mhm. Aktuell in Nordrhein-Westfalen. Und dem muss er jetzt ja auch noch ausweichen. Und es scheint so ein bisschen so zu sein, dass die in kleinste Wälder von etwa 2 Hektar gehen, diese Rotmilane. Das nehmen ja erstmal Habichte und Uhus nicht, wie du schon gesagt hast. Die mögen es gerne so ein bisschen dunkler.
Mhm. Also bei uns ist, ja, bei uns sind gerade eben so Rotmilane in was, das würde ich fast so Doppelbaum rein nennen. So,
ja, da haben wir die, genau.
Also da haben wir die drin. Also irgendwelche Gräben zwischen 2 Grundstücken, wo dann einfach so, also wo einfach so ein paar Bäumchen und die, wirklich mal eine Kirsche, mal halt ein Ahorn, was weiß ich, halt ein paar Birken, da brütet auf einmal so ein Rotmilan drin, ne? Das, also da haben wir mehrere von.
Aber früher war das eben so, dass man gesagt hat, wenn man ins Sauerland gefahren ist und man hatte so eine Kuppe mit einem großen Buchenwald draufstehen, da muss er drin sein, der Rotmilan. Ja, ja. Ne? Und das ist etwas, also da gehen die raus, warum auch immer, weiß man jetzt noch. Ich muss mal die Entwicklung abwarten, aber im letzten Jahr, ich habe mal jetzt, wo ich jetzt im Winter rumgefahren bin und diverse Reviere schon mal Mitte März gecheckt habe, ob denn schon welche zurück sind, ist mir schon aufgefallen, also der Rotmilan brütet sehr gerne mittlerweile an der Straße, so dass ich glaube, ich habe auf einem Blatt 8 Reviere und ich kann mit allen mit dem Auto vorfahren und gucken, ob einer drin sitzt.
Das machen die vielleicht einfach dir zuliebe, weil die einfach wissen, ja, du hast so viel zu tun, du musst ins Münsterland.
Das, genau, das habe ich mir auch überlegt. Und beim Habicht ist es ja mittlerweile so, dass man jetzt in Wälder reingehen muss, wo man früher nicht so gerne, wo man immer nicht so gerne reingegangen ist, weil oftmals viele Leute da drin rumgelaufen sind, weil es einfach ein Pappelwald war mit ganz viel Unterbewuchs, wo man sich gesagt hat, was soll ich mich das da jetzt durchquälen?
Bei uns ist es oft echt so ein Brombeerscheiß mit alten, ja, Bahnschwellen, ja, drin, mit irgendwelchen wilden Müllkippen oder so.
Richtig.
Da ist der Hammer.
Genau, da ist er jetzt drin. Genau, und da war der früher nie drin.
Ja, ich sag nur, man braucht ein gutes Spektiv und einen guten Standort.
Also deswegen fluchen ja auch die meisten Kartierer unserer Arbeitsgruppe mittlerweile über diese, über die Verbrombeerung eben unserer Wälder. Ne? Das ist halt.
Ja gut, das kommt natürlich auch durch die Stürme und durch die Trockenheit, kommt einfach viel mehr Licht rein, viele Bäume sind kaputt, ne? Das hat ja auch, ja, damit zu tun.
Ja, hat auch mit Stickstoffeintrag zu tun, hat, ja, aber auch natürlich mit Durchforstung zu tun eben. Wie du sagst, dann kommt halt mehr Licht rein, man, diverse Sachen sind halt nicht mehr so schön dachartig eben zu, die Wälder, ne?
Was mich nochmal interessiert, also in, wie heißt noch das, habe ich Bruch aus der Bremerei, ich glaube, das ist vom Fischer, ne? Oder
ja,
so,
ja,
ne? Und da sind ja auch manche Sachen drin, was mich ein bisschen wundert, die eigentlich schon damals überholt waren. Also ich finde das nicht ganz auf dem neuesten Stand, aber irgendwie zum Jagdfall. Also da steht zum Beispiel drin, dass damals, das ist glaube ich 40 Jahre her, damals hätte es eigentlich noch keine Habichte in Städten gegeben. Und meiner Meinung nach ist das schon länger. So, aber egal, müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Was ich da interessant finde, ist, da ist ein Jagdverhalten zum Beispiel beschrieben, ne? Wie ein Habicht sitzt in der Baumgruppe, sieht auf einer Lichtung eine Taube auf einem Baum sitzen, fliegt nach hinten in den Wald, umrundet praktisch diese Lichtung, um den Graben hinten zu nutzen, um dann durch den Graben zu kommen, durch den Busch zu fliegen und dann sich die Taube zu holen. Also so ein bisschen, man kann jetzt drüber streiten, ist das strategische Intelligenz? Ist das einfach nur Wissen, also Kenntnis des Geländes? Kennst du solche strategischen Jagdmethoden? Also was ist da deine Meinung zu?
Strategische Jagdmethoden weiß ich nicht. Aber es ist natürlich allgemein bekannt, dass Sperber und Habichte diese Schneisen als Jagdschneisen nutzen. Das ist ja jetzt, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft. Das,
naja, aber was ja jetzt das Besondere ist.
Vor 100 Jahren, glaube ich, beschrieben,
ja,
worden.
Ja, aber was ich daran das Besondere finde, ist, er fliegt halt einen großen Umweg. Er fliegt erstmal weg von der Taube, weil er dann und nutzt dann den Graben. So, ne, das ist was anderes als.
Aber warum sollte er es nicht machen, sag ich mal so? Weil er ist, wie wir ja schon gesagt haben, er ist ein Deckungsjäger. Ein Überraschungsjäger und wenn er da direkt auf die Taube zufliegt, dann.
Ja, dann keine Deckung.
Dann, genau, dann ist da nichts.
bräuchte ein blaues Gefieder vielleicht, um sich gegen den Himmel zu tarnen. Genau, müsste ein Chamäleon werden. Hast du denn, kennst du sowas, weil da habe ich auch noch nichts von gehört und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie zwei habe ich dann eine Rupfung gesehen, also jetzt natürlich an einem Rupf, an einem Beuteübergabeplatz, ja, aber gibt es sowas, was man jetzt von Steinadlern oder auch von anderen Greifvögeln kennt, sowas?
Steinadler würde ich auch sagen, siehst du auch keine zwei.
Ja, aber gibt es sowas wie kooperative Jagd? Dass die beiden zusammen jagen. Hast du auch noch nicht schon gehört, ne?
Nein, machen die nicht.
Ich auch nicht.
Also das scheinen lupenreine Einzelgänger zu sein. Ich meine, ich bin immer sehr dankbar über all das, was unsere holländische Arbeitsgruppe sich da so zurecht telemetriert, auch manchmal aus Zufall. Aber alleine schon, wie die beschrieben haben, dass ein Habichtmännchen in seinem Revier 12 Monate bleibt, und ein Habichtweibchen im Juli spätestens sagt, ich habe eine Sommerresidenz und vielleicht auch noch eine Winterresidenz sozusagen.
Ich habe auch vom dann, Mann erstmal die Schnauze voll, kann die Hackfresse nicht mehr sehen.
Und kommen dann erst irgendwann im Februar, Januar, Februar wieder. Das finde ich natürlich schon eine hochspannende Geschichte. Ja. Und das zeigt aber eben auch, am Ende des Tages wissen wir immer noch nicht besonders viel, ne?
Ja, also es kamen ja mehrere Sachen dabei raus, ne? Genau, halt jetzt zum einen das, dass vor allen Dingen im Winter dann die Weibchen häufig das Revier verlassen und da gab es Beispiele wie 25 Kilometer entfernt irgendwo rumhüpfen und dann sind es halt häufig dann Stellen mit einer sehr guten Nahrungsverfügbarkeit, irgendwas wahrscheinlich auch mit Wasser, wo es dann Enten gibt und sowas. Genau, da fliegen einfach die Enten von den Schnabel und die Männchen haben auch ein größeres Streifgebiet, aber sind schon immer eigentlich so in Reviernähe und halten da die Stellung, könnte man sagen.
Ne? Allerdings, da ich ja ein Federnerd bin und man jetzt einfach mal so sagen darf, mitunter kann man Habichtfedern auch den Habichten selber gut zuordnen, würde ich mal behaupten, dass wir schon in den 80er Jahren für uns selber hier vor Ort festgestellt haben, dass ein Habichtweibchen eine Sommerresidenz hatte. Und zwar ist es immer gekommen, um Eichhörnchen zu jagen, weil überall in dem Wald lagen abgeknipste Eichhörnchenschwänze rum. Und diese Residenz war aber nur gegenüber dem Brutplatz etwa 3 oder 4 Kilometer entfernt.
Da muss ja nicht das gleiche Weibchen gewesen sein. Vielleicht war das eins.
Ich sage über die Federn, die wir gefunden
haben. Ach so, okay, dann kannst du es natürlich zuordnen. Ja, stimmt. Was ja, glaube ich, noch deutlich wurde, war ja, ich meine, in der Literatur steht auch, zumindest in der älteren steht ja noch, das sind auch so monogame Paarverhältnisse, die so ein Leben lang zusammenbleiben. Also wenn nicht einer stirbt, und das gibt es ja auch, aber genauso, ich würde fast, also bei uns würde ich sagen, fast die Hälfte wechselt auch immer mal so, ne? Also es gibt auch einfach ein paar Konstellationen, die nicht gut passen oder die nicht so erfolgreich sind.
Warum glaubst du das? Woran machst du das denn fest?
Also wenn ich sehe, da ist in einem Jahr, also ich sehe dasselbe Weibchen oder zumindest immer ein Weibchen mit sehr dunklen Augen. Also ich sammle nicht so systematisch Federn wie du. Also von daher eher gut mit Fragezeichen. Und dann sehe ich ein Jahr dann alten Terzel, im nächsten Jahr sehe ich halt jetzt einen Rothabicht als Partner und dann wieder einen
dann
alten.
Spricht das.
Dann sieht das für mich nicht nach Konstanz aus.
Ja, aber also es gibt ja Reviere, die werden so stark bejagt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. In einem Revier haben wir jedes Jahr ein neues Weibchen gehabt und das, man kann das ja immer anders interpretieren. Ich behaupte aber mal, wenn du immer an jedes Jahr ein neues Weibchen hast, dann wird irgendwo eins, dann werden die weggefangen. Da gehe ich schwer von aus, weil ich glaube nicht, dass Habichte automatisch sagen, wir wechseln alle wild durcheinander. Ich glaube schon, dass das Bestreben bei der Art da ist, mehr oder weniger monogam zu leben. Das behaupte ich nicht, sondern ich glaube das einfach, dass das, was die Literatur da so rausdonnert, dass das auch so ist. Wahrscheinlich wird es ja noch mehr Telemetrie-Ergebnisse von und den holländischen Kollegen geben, die das dann auch ein bisschen vielleicht unterfüttern können. Weil es war dann die Diskussion mit diesen telemetrierten Vögeln, dass die gesagt haben, das ist ein sehr, sehr gutes Revier. Da sind jedes Jahr sind andere Vögel da gewesen und dann haben die gesagt, deswegen ist das ein sehr gutes Revier, weil immer neue Weibchen da waren. Dann habe ich gedacht, kann aber genauso gut sein, dass jedes Jahr irgendeiner dir dein Weibchen vom Himmel holt und es rückt ein neuer nach. Dadurch, dass es aber immer ein adulter Vogel ist, also so ein ausgewachsener, ich sag mal mindestens 3-4 Jahre alt, dass das dann unbedingt gut ist. Also ich glaube eher, dass die dann weg sind.
Also ich, ja, glaub, ich weiß nicht genau. Glaube ich. Also ich habe bei, also wir haben bei uns jetzt nicht so viel Erfahrung mit dieser Greifvogelverfolgung. Also kann sein, dass wir,
hast du ja auch nicht,
dass wir zu blöd sind, sie zu entdecken, kann natürlich auch sein.
Du musst Federn
einfach. Ich glaube, bei uns ist es nicht so schlimm, ist mein Eindruck. Ja, aber das ist vielleicht einfach spannend, das nochmal irgendwie zu beobachten. Also ich habe schon auch die These, oder ich meine, das, was ich so gehört habe, ist schon auch, dass es eher diesen monogamen Trend gibt, aber dass es auch ganz pragmatisch ist, dass es da auch, dass es auch Paarungen gibt, die passen einfach nicht. Da gibt es auch welche, die mögen sich nicht, wie bei uns auch. Oder es gibt auch mal Männchen, die einfach nicht genug Nahrung ranbringen und dann sagt das Weibchen im nächsten Jahr, nee, danke.
Ja.
Du nicht wieder.
Ist ja wie im richtigen Leben.
Genau. Also ich meine, sowas sehe ich da auch und da wird mir dieser monogame Trend manchmal auch ein bisschen zu stark betont, sagen wir mal so.
Ja, das ist was fürs Herz.
Ja, genau. Genau, das hört man sich gerne an. Genau, und dann, naja, was ja eigentlich die typische Jagdweise vom Habicht ist, ist ja, er hat so sein Streifgebiet, er hat so Wälder, die kennt er gut, er fliegt gerne auch so durch den Wald von einem Anwartsitz zum nächsten, wartet kurz, checkt die Lage, gibt's eine Chance, gibt's keine, und dann fliegt er weiter, ne? Das kennst du auch so, ne?
Ja. Aber dann glaube ich auch, dass er so diverse Randwarten eben hat, wo er dann eben von, also er muss, ich glaube nicht, dass die so mega viel im Wald jagen.
Genau.
Da fliegen die gerne durch, aber.
Das ist dann so am Rand, genau. Und dann hätte ich nochmal eine Frage, auch wie du das beobachtet hast. Also was ja eine Methode ist, um Habichte zu finden, ist ja auf Krähenvögel zu achten, ne? Oder auch auf Misteldrosseln oder zu achten. Also wie die sich verhalten. Weil wenn die so auf ein Habicht gehen, so, das hört sich schon extrem an. Du guckst kritisch. Also ich finde häufig Habicht über Krähen. Und ich habe aber den Eindruck, dass, also man sagt ja, Krähenvögel hassen Greifvögel. Das ist jetzt nicht mit dem menschlichen Gefühl so gemeint, das ist eher dieses Versuchen des Vertreibens. Das machen ja Krähen auch mit Habichten, aber die müssen natürlich aufpassen. Weil so ein Habicht kann natürlich auch eben eine Krähe holen. Und mein Eindruck ist, die wissen genau, wann er einfach nur zur Ruhe irgendwo sitzt. Dann gehen sie häufig auf ihn drauf und versuchen ihn wegzukriegen. Und wann er auf der Jagd ist, und dann halten sie Abstand. Also mein Eindruck ist, die können die Körpersprache sehr gut lesen. Was meinst du?
Also ich glaube, dass das meiste Hassen von Krähen erstmal findet natürlich statt, wenn Krähen irgendwo brüten.
Ja.
Und da kommt einer.
Ja.
Dann fliegen sie los und sagen, hier hast du nichts verloren.
Ja.
Das glaube ich, ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich, kann ich einen Habicht lesen? Wäre ich ja mittlerweile, also viele Sachen finde ich so ein bisschen der Burgfrieden, um einen Habichthorst herum zum Beispiel. Ja,
ist auch nur teilweise.
Genau. Gilt auch nicht wirklich.
Ja.
Also man findet auch die ein oder andere Rupfung direkt unter dem Habichthorst selber. Also so viel mit Burgfrieden. Und da sind wir dann natürlich, was du sagst. Ich glaube schon, dass die wissen, diese Schmerzgrenze, die so ein Habicht hat, wenn sie hinterherfliegen.
Ja.
Weil man sieht ja dann plötzlich...
Irgendwann hat er keinen Bock mehr.
Weiß die Krähe auch... es wird anders und auch wenn der Habicht selber vermutlich in seinem engeren Revier ist, dann findet der Habicht das, glaube ich, auch nicht lustig und kann sich auch einfach mal umdrehen und das ist ja dann auch nicht so gut für die Krähe, weil also die Habichtklauen als solches, wenn die sich mal ganz kurz so in so eine Krähe irgendwie mal, also wenn die dann getroffen wird, das ist ja bestimmt auch nicht so der Burner für den Vogel. Also irgendwie wissen sie, wie weit kann ich gehen, ja. Also, eine andere Geschichte ist, glaube ich, wenn so ein Habicht in die Nähe von so einem Junggesellen-Krähenschwarm oder sowas kommt, das ist, glaube ich, für einen Habicht nicht lustig und das sind zu viele Vögel, da kann er sich nicht auf irgendwas konzentrieren. Und dann bist du als Schwarmvogel in dem Fall, bist du natürlich ganz klar im Vorteil und dann haut er ja auch ab und sieht zu, dass er irgendwo in eine Deckung kommt. Aber ansonsten diese Geschichte mit, ich habe das jetzt in den letzten Jahren häufig gehört, die armen Greifvögel, so viele Krähen überall und also das ist ja so schwierig für diese Greifvögel heutzutage, dann auch noch überhaupt so rumzufliegen. Also selbst ein Rotmilan sagt irgendwann mal zu einer Krähe, obwohl er ja jetzt nicht die Amok-Fangleistung hat.
Ja.
Und der sagt irgendwann auch einer Krähe, indem er sich auch wirklich auf den Rücken dreht und einfach mal zeigt, ich kann auch zupacken und ist nicht gut für dich. Und dann machen auch Mäusebussarde. Ne?
Ja.
Also
insofern. Es ist ja auch eine Frage der Energiebilanz teilweise. Also man sieht das ja eher beim Rotmilan, der, der verändert irgendwie die Lage von 3 Schwungfedern und ist 4 Meter höher.
Ja.
Und in der Zeit muss die Krähe irgendwie 15 Mal mit dem Flügel schlagen.
Richtig, ja.
So, ich habe auch mal einen Beitrag darüber geschrieben. Also ich habe das ziemlich intensiv beobachtet, gerade mal diese Interaktion Greifvögel und Krähenvögel. Und für mich gibt es da, ja, es gibt halt dieses Brutplatzgeschehen. Das sieht man häufiger, dass Krähen gegen den Bussard vorgehen als umgekehrt zum Beispiel. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Krähen da einfach sensibler sind, einfach einen größeren Kreis haben, also den sie verteidigen und natürlich auch exponierter brüten als so ein Bussard, der im Wald ist. Das heißt, wenn eine Krähe in den Wald fliegt, erstmal macht sie das nicht so häufig. Mm-mm. Und wenn sie dann der Bussardbrut da zu nahe kommt, dann sieht man den Konflikt häufig gar nicht, weil er im Wald ist. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie Nahrungskonkurrenz, das gibt's in beide Richtungen, also auch den Bussard, der, oder halt auch Milan, der der Krähe die Nahrung abjagt und umgekehrt, das gibt's beides. Es gibt aber auch sowas wie Spielverhalten, das habe ich auch schon mehrfach gesehen, dass da überhaupt keine Aggression ist und das richtig das Gefühl hast, die haben jetzt Bock, gerade sich gegenseitig zu jagen.
Aber das ist ja spätestens, wenn die Jungvögel ausgeflogen sind bei allen, dann kriegt man das ja im August, September sehr gut mit, dass ob Turmfalke, Mäusebussard, Rotmilan, Rabenkrähe, Kohlgrabe, da interagieren alle untereinander.
Also da die schönste, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jetzt im Podcast hier geschildert habe, eigentlich 2 schöne, eine auf dem Tempelhofer Feld, wo eine Saatkrähe und ein Turmfalke miteinander so rumgespielt haben und hinter dann nebeneinander auf dem Baum saßen. Da habe ich auch einen Film von und da ein paar Sachen auch irgendwie fotografiert. Das andere an der Bisslicher Insel waren 6 Saatkrähen hinter einem Turmfalken her. Und dann hast du erst 2 Minuten geguckt, Achterbahn, hinterher war der Turmfalke weg. Die kam zurück, haben sich auf die Zaunpfähle gesetzt, dann kam der Turmfalke zurück, hat sich in die Mitte gesetzt. Und dann sind die nochmal los, ne? Und das ist dann so 4-mal, irgendwie sind sie nochmal neu losgeflogen, bis sie hinterher dann irgendwie so Pumpen nebeneinander saßen. Und ich sagte, ich habe ihn glücklich grinsen sehen, den Falken. Also die hatten irgendwie Bock.
Da sind wir bei dem Thema, sind Tiere, können die glücklich sein, ne?
Ja, also wer das bestreitet, der hat es, glaube ich, nicht verstanden.
Ja, sehe ich genauso.
Ich meine, da gibt es ja auch zig Beispiele, was man eigentlich gar nicht anders deuten kann von verschiedensten Tierarten.
Ja, genauso wie Tiere auch traurig sein können.
Auch zweifellos. Jagdverhalten, genau, wir hatten gerade das besprochen mit der Strategie, mit dem typischen Jagdverhalten. Also hast du sowas schon mal erlebt, sowas im offenen Luftraum, dass zum Beispiel eine Krähe halt in so einem Habicht hinterher ist und der hat sich umgedreht und hat die Krähe geschlagen?
Habe ich leider nie beobachtet. Ich habe aber natürlich dadurch, dass ich jetzt seit 3 Jahren die gute Kontakte zum Falkner habe, also zu den Falknern als solches, und ich einen Freak habe, in diese, also der Falkner ist, der ein Habichtweibchen hat, den ich dazu verdonnert habe, dass er mir erstmal dann diese ganzen Mauser immer Fotos schickt und so. So fing's an. Und dann kamen wir auf das Thema Nilgans.
Mhm.
Und dann hatte er sich letztes Jahr mal zum Ziel gesetzt, mit dem Habichtweibchen Nilgänse zu fangen. Und aber auch da wird wieder so gejagt, dass eigentlich er mit dem Auto und dem Falken, also in dem Fall dem Habicht eben, auf der Hand, dass er dann aus dem Auto auf diese Gänse geht. Und das macht der Habicht dann auch und soll heißen aber auch, der Habicht jagt flach, ja? Mhm. Also alles nur in der Horizontalen praktisch, alles so in diesen 2 Meter Höhe. Und dann auf die Gans eben drauf. Und das habe ich auch für die Krähen und so gesehen. Es läuft alles immer zwischen 0 und 5 Meter ab. Und nicht diese kreisende Geschichte. Ich hatte ein einziges Mal, ist mir ein Habicht, ein jagender Habicht um die Ohren geflogen. Als ich auf dem Spazierweg war und man hörte nur den Alarm im Wald.
Ja.
Und dann sah ich eine Taube vor mir und dann hörte ich das Zischen dieses Greifvogels, weil er dann ja aufgrund seines harten Gefieders, dann hört man ja den Luftwiderstand ja sehr gut. Und neben mir saß auf so ein bisschen Bach so ein Stockentenerpel, wo man praktisch gesehen hat, dass er die Hände so über den Kopf gemacht hat und gesagt hat, bitte nicht mich. Also die war so erstarrt einfach, wie die da neben mir so saß. Normalerweise, die wäre auch weggeflogen neben mir, weil das waren 2 Meter oder sowas. Mhm. Ich habe das nur gesehen. Nee, aber der war eben auf eine Taube aus. Und das sind natürlich auch immer die guten Momente, wenn man durch den Wald geht und man hört diesen entsprechenden Alarm. Ja. Wobei eben dann beim Habicht jagend doch nochmal deutlich mehr Alarm ist, als wenn der Sperber kommt, wo man dann mehr so diese eventuell doch mehr Singvögel hört, die Alarm machen, als wenn der Habicht da kommt, obwohl, ob man das wirklich unterscheiden kann. Ich würde sagen, das ist gefühlt.
Also gefühlt hätte ich gesagt, ist in meisten Fällen bei mir ist der Sperberalarm eigentlich lauter.
Ja.
Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dann einfach die Wälder auch ein bisschen tiefer sind und enger sind und dann sind da einfach mehr Vögel. Und dann kommt es ja nochmal drauf an, das kann ja wirklich sehr unterschiedlich sein. Manchmal hast du Jagdflüge, es gibt fast keine Warnung, weil es keiner mitkriegt, aber das ist selten. Also und dann ist es aber wirklich, ist wirklich so ein Unterschied, ist es so ein Überflug, ist es ein Suchflug oder ist der gerade wirklich im Zustoßen, dann wird sehr, sehr extrem und da gibt es ja auch so verschiedene Warnformationen. Also das ist schon so eine Wissenschaft für sich. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob es jetzt Brutzeit ist oder nicht. Und wer kommt da jetzt? Ist es der Sperber oder der Habicht? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Welche Vögel sind da gerade vor Ort? Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also was ich zum Beispiel auch interessant finde, haben wir jetzt, wir geben hier vom NABU Ruhr auch so ein Ornithologie-Jahresseminar und wir hatten jetzt gerade in dem Block, wo es um diese Warnrufe ging, haben wir dann eine Exkursion gemacht und dann hatten wir es wirklich zweimal, dass so ein Mäusebussard ins Dickicht geflogen ist. Also ich meine, wir haben es halt nicht gesehen, wir haben nur die Warnrufe gehört und dann wurde aber der sitzende Bussard, den wir dann hinterher haben wegfliegen sehen, in der mittleren Höhe, so von 3-4 Metern, wurde halt mit Bodenalarm angezeigt. Mhm. Also normalerweise ist Bodenalarm dann eher so für Fuchs und Marder und so, also für so Säugetiere vom Boden und das andere eher für Vögel, für Luftjäger, ne? Aber so ein Greifvogel, der jetzt kein Luftjäger ist, der sitzt, wird auf einmal auch mit Bodenalarm angezeigt, so, ne? Und dann hat man das auch sehr genau hören können. Das war so im Radius von 5-6 Metern oder vielleicht von 10 Metern wurde mit sinkender Intensität wurde gewarnt und drumherum haben die Singvögel weitergesungen, ne? Dann war die Gefahr nicht so groß. Also das ist schon sehr, sehr differenziert, diese Geschichte mit den Warnrufen. Bevor wir gleich vielleicht nochmal zu Population und solchen Fragen kommen, ja, wie finde ich denn überhaupt Habichte? Als ich angefangen habe, habe ich mir das Methodenlehrbuch gekauft und habe mir das angeguckt, also wie man kartiert, da gibt es einfach Methodenstandards.
Ach so, hier Südbeck.
Genau, wie man die Vögel kartiert, das kannte ich dann. Ich kannte natürlich schon einiges über Greifvögel, aber da bin ich mit dir rum und du hast mir ja auch nochmal so gezeigt, worauf muss man eigentlich so achten. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber jetzt mal Stand heute, wie finde ich eigentlich Habichte?
Mir fällt ein, als wir unsere erste Exkursion gemacht haben, haben wir uns mit Sören Schweineberg, glaube ich, getroffen.
Ja.
Und wir wollten Nesteransprache machen und auf jedem Nest lagen 10 Zentimeter Schnee.
Und meine Wanderschuhe waren kaputt.
Ja, genau, und deine Wanderschuhe waren kaputt. Also, ja, das. Ja, also ich würde ja grundsätzlich nicht nach oben gucken, sondern ich würde immer auf den Boden nach Spuren gucken. Man kann aber natürlich auch jetzt im Winter immer noch Nester einfach suchen und meistens, wenn es einem mal so ein bisschen klar ist, meistens kann man Habichthorste von allen anderen unterscheiden. Aber es ist zum Beispiel mittlerweile auch so, dass natürlich der Kolkrabe mittlerweile auch wieder doch zurückgekommen ist in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen und der so mitunter ähnliche Horste baut, auch mit starken Zweigen. Und wenn er dann keinen Müll drin hat und der hat, und das macht er bei uns meistens, und dann hat er das Nest in die Buche gebaut, dann kann das mitunter schon mal Habicht ähnlich aussehen. Aber eine aktive Brut würde ich immer noch nach Beuteresten gucken. Aber vor 10 Jahren war das relativ einfach. Da konnte man nach Haustauben, Brieftauben, wie auch immer, Federn gucken und dann wusste man schon, jetzt kommt eigentlich irgendwo einer. Irgendwo muss jetzt gleich mal was passieren. Das scheint aber jetzt leider natürlich nicht mehr so zu sein.
Das ist, bei uns sind es immer noch meistens Tauben.
Ja, bei uns also so gut wie gar nicht mehr. Bis vor 10, 15 Jahren konntest du ein Habichtneste alleine daran bestimmen, bist du einfach nur unters Nest gegangen und hast nach Taubenringen geguckt. Das ist bei uns nicht mehr. Keine einzige.
Ja gut, das ist bei uns manchmal. Ich glaube auch einfach, die Brieftaubenzüchter sind zurückgegangen. Aber was man dafür findet, sind halt diese Taubenbrustbeine. So, ne? Die findet man eigentlich fast immer. Und die Taubenfedern dann halt, ist halt im Umkreis von 60, 70 Metern, hast du dann halt irgendwo den Übergabeplatz meistens irgendwo. Ne? Und da findest du dann eher die Taubenfedern. Unterm Horst finden wir eigentlich fast.
Aber da hast du jetzt den Vorteil des kleinen Waldes. Ich habe jetzt ein paar auf dem Haarstrang. Das ist, ich glaube mal, so wie die sich verhalten. Die verhalten sich mitunter lautstark. Also glaube ich mal erstmal, dass die jetzt zusammen seit 3-4 Jahren brüten. Und da findet man praktisch keine Beutereste. Und in 600 Meter Entfernung ist dann ein toter Fichtenwald und ein bisschen Douglasie und so weiter. Also wo man in Deckung rupfen kann. Und das habe ich jetzt schon an 2 Habichthorsten sogar, die 2 Kilometer auseinander sind, beobachtet, dass die Rupfplätze circa 600 Meter vom Nest des Habichts selber entfernt sind.
Also,
du findest praktisch keine Federn mehr im Umkreis
des Nestes. Ich sag mal kurz, wie ich es kenne. Also ich kenne es so, dass eigentlich der Habicht in dem Sinn nur den Beuteübergabeplatz halt als Rupfplatz. Und sonst rupft er da, wo er die Beute schlägt. Der macht das für mich nicht so wie der Sperber, der sich jetzt so typische Rupfkanzeln hat.
Oder nein, das sowieso nicht, ja.
Ne, der macht das mal hier, Taubenrupfung, mal da eine von der Elster, wie auch immer. Und dann hast du in Sichtweite meistens zum Horst, hast du halt 1 oder 2 Beuteübergabeplätze, wo halt jetzt das Männchen mit Beute hinkommt, ruft dann kommt das Weibchen dahin und dann wird noch ein bisschen irgendwie gerupft und hin und her gemacht. Und dann fliegt das Weibchen mit der Beute zum Horst. Das ist so, wie ich das kenne. So wie du es beschreibst, ist es ja 600 Meter entfernt. Dann ist es ja schon, also da müsste das Weibchen ja weit wegfliegen und die Jungen oder die Eier allein lassen. Das würde ja fast darauf hindeuten, dass das Männchen rupft und dann die Beute ganz zum Horst
kommt
wahrscheinlich.
Ja.
Da gibt es gar keine Beuteübergabe irgendwo, sondern auf dem Horst.
Ja. Und das ist natürlich eine schlechte Entwicklung für den Sucher.
Ja, aber ist natürlich auch interessant und natürlich auch vielleicht einfach eher eine Anpassung an was? An mehr Licht in den Wäldern? Dass sie sich einfach nicht so sicher fühlen?
Aber ich würde jetzt es nicht auf Verfolgung.
Nein.
Hat nichts mit der Verfolgung zu tun. In beiden Wäldern, behaupte ich mal, läuft das glatt Und das Einzige, was eben ist, ist, dass in beiden Wäldern auch natürlich ein U ist.
Was hältst du davon? Es kann natürlich ja, ich meine, könnte ja auch sein, ja, in Wäldern vielleicht eher nicht, aber wenn es zu licht ist, dass dann die Angst haben, dass die Krähen sehen, dass sie Beute haben und dann ankommen. Aber da haben die keinen Schiss vor, ne?
Nee.
Ja.
Also
ja,
ich finde es schräg.
Weiß man nicht, ja.
Ich finde es schräg, aber früher ist man da hingegangen und dann hat man Taubenrupfungen hier und da gefunden und wenn man 3 Taubenrupfungen hatte, dann weiß man eigentlich, oh, jetzt muss das Nest praktisch kommen. Ja. Irgendwo in den nächsten 100 Metern. Und das ist leider dann irgendwie nicht mehr so. Also Habicht hat sein Verhalten in den letzten 10 Jahren stark umgestellt einfach. Ne?
Ja. Ja, und jetzt nochmal vielleicht zum Horst. Da tut man sich ja schon nicht leicht mit, so einen Horst zu erkennen, wenn man da nicht viel Erfahrung hat. Gerade weil es das ja auch gibt, dass mal ein Habicht auf einem früheren Mäusebussard Horst brütet und auch ein Mäusebussard auf einem früheren Habicht Horst mal brütet.
Ja.
Das gibt's ja alles. Also man kann es nicht immer so klar zuordnen. Aber was ja, glaube ich, schon typisch ist, ist so die zentrale Positionierung oben in der Krone, so sehr nah am Stamm, das ist häufig
zumindest. Am Stamm.
Genau, am Stamm.
Nest am Stamm.
Genau, Nest am Stamm, meistens so in der letzten starken Gabelung, das mag er gerne bei genau. uns.
Dann hat man sozusagen so ein Dreieck immer. Ja.
Und der Bussard geht so ein bisschen mehr, der nimmt auch starke Äste, der geht nicht so weit in die Peripherie wie halt wie so ein Rotmilan meistens. Aber ist meistens nicht so nah am Stamm. Macht er auch, aber nicht so häufig, ne? Und dann hast du mir mal gesagt, da haben wir uns ja häufiger schon drüber unterhalten. Ich weiß nicht mehr genau deine Worte, aber du hast irgendwie so gesagt, der hat mehr Charisma, der sieht geiler aus, dann habe ich Thorst. Ja, und dann haben wir da so ein bisschen, dann habe ich nachgefragt, bin ja penetrant, und dann hast du irgendwie gesagt, der ist mehr gebaut. Ne? Und ich glaube wirklich, der Habicht, der verwebt mehr die Stöcke, da die Zweige, also der hat so ein paar starke Äste, also und die können schon kräftig sein, aber hat auch nicht immer stark. Es gibt auch welche, die auch aus Fein sind und dann werden aber die anderen wirklich verbaut. Und ich glaube, der Bussard neigt eher dazu, das einfach zu schichten.
Ja.
Also so ist so mein Unterschied.
Ja.
Siehst du auch so?
Sehe ich auch so. Aber das mit diesen starken Ästen ist, glaube ich, trotzdem auch ein ganz gutes Merkmal. Dann gibt's ja noch das Merkmal der Begrünung.
Ja.
Aber das ist... Also die Übergänge zwischen einem begrünten Habichthorst, einem begrünten Mäusebussardhorst und einem begrünten Westenbussardhorst, der einfach nur gesagt hat, ich klatsche mal 2 Äste drauf und das war's dann auch. Oder ein Mäusebussard, der sagt, ich baller die ganze Zeit Grünzeug drauf. Das ist leider fließend.
Es gibt einfach so Individuen, ne, die machen alles, wie sie wollen. Und es gibt auch Literatur, die sagt, der Bussard macht es gerne mit Laub und der Habicht macht es mit Laub und der Bussard gerne mit Fichten. Und es gibt's aber genauso gut umgekehrt. Es gibt auch Habichte, die mit Fichten begrünen und es gibt auch Bussarde, die mit Laub begrünen. Das gibt's beides.
Unter den Falknern wird gesagt, dass die Habichte auf Fichte abfahren, weil da irgendein Duftstoff drin ist in diesen Fichtenzweigen.
Also bei uns machen sie es tatsächlich meistens mit Laub, also meist. Aber ich habe beides schon gesehen.
Wenn eine Fichte im Umkreis von, sag ich mal, 200 Metern ist, dann nehmen sie Fichte.
Nee. Bei uns nicht.
Nee?
Nee.
Ich wollte jetzt eine Lanze für das Wissen der Falkner brechen.
Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut. Nein, aber das ist ja auch, ich meine, dafür ist es halt auch vielleicht nochmal so ein Hinweis an alle, die interessiert sind, nicht nur an Habichten, auch an anderen Tieren. Es ist halt scheiße nochmal wichtig, sich wirklich so Monographien zu besorgen. Das heißt so Bücher, einfach wissenschaftliche Bücher über ein Tier.
Ja.
Ne, weil da steht genau drin, der Seeadler macht in Norwegen Nord das in dem Fjord und in der Lausitz das und in Schottland das.
Ja.
Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass dieses eine Tier, je nachdem in welchem Habitat und halt in welcher Population es lebt, halt auch völlig unterschiedliche Dinge tun kann.
Absolut.
Und so können die Habichte, also ich habe ja euch erzählt, also bei uns nur schon in der Stadt Essen gibt es 2 völlig unterschiedliche Formen einfach des Habichtlebens. Und noch stärker unterscheidet sich das dann halt, wenn man aus dem Mittelgebirge ins Vorgebirge geht oder ins norddeutsche Flachland oder sogar das Land verlässt. Da ist halt vieles möglich. Es gibt Populationen, es gibt familiäre Traditionen. Am Ende gibt es auch den Jens und den Achim und die haben völlig unterschiedliche Spinnereien im Kopf. Der eine ist Dortmund-Fan, der andere Gladbach-Fan zum Beispiel. Verrückt.
Also die falsche Borussia.
Genau, du bist bei der falschen Borussia. Genau, also das ist eigentlich dann diese Begrünung und dann diese zentrale Stellung. Und ich glaube auch Habichte haben schon eine starke Tendenz, also zumindest bei uns, den Horst auch wieder zu benutzen. Also stärker als beim Bussard. Also da die wechseln weniger. Also wenn der Horst irgendwie so erfolgreich ist, dann werden die auch ganz schön groß. Dann werden wieder die Ersatzhorste zwar auch mal benutzt, aber nicht so häufig. Und dann hast du einen, der wird halt so richtig groß.
Ja.
Kennst du auch so.
Ja. Ich glaube auch, dass man gute Habichtreviere, dann hast du immer den Fall, dass du mehrere Horste hast. Mhm. Das würde ich jetzt so sagen. Daran kann man ein gutes Habichtrevier erkennen. Jetzt hatte ich aber im Münsterland ein Wald, wo ich direkt gesagt habe zu meinem Kollegen, also hier kommt jetzt ein Habicht. Und dann standen wir auch direkt, zack, war der erste Habichthorst schon da. Und man konnte aber an dem Habichthorst sehen, der ist schon mal die letzten 2-3 Jahre nicht aktiv gewesen. Der nächste Horst, 100 Meter weiter, abgestürzt, also wahrscheinlich noch älter. Und dann haben wir einen etwas frischeren Habichthorst gefunden. Aber alle Beutereste, die aus Ringeltaube bestanden, wiesen deutlich darauf hin, dass dieses Habichtrevier auch verwaist ist und ein Uhu da ist. Ne? Hm.
Ja, also wo wir vielleicht bei dem Thema sind, wie würdest du denn jetzt, du hast vielleicht einen Habichtverdacht und dann findest du irgendeine Rupfung und jetzt ist die Frage, war es eigentlich ein Uhu oder war es ein Habicht?
Ja, also, das ist relativ...
Also wie würdest du das denn unterscheiden?
Da würde ich immer behaupten, habe ich ein ganzes Tier gerupft, jede Feder einzeln, dann ist es ein Habicht. Aber ich habe auch schon gesehen, auch Uhus können sorgfältig rupfen. Der Habicht rupft aber am Ende des Tages meistens alle Federn. Uhus sind schlampig. Und Uhu-Reste, es ist einfacher zu sagen, das ist ein Uhu, als... andersrum.
Ja,
Der Uhu, man muss sich ja vorstellen, der rupft in der Nacht und dann zieht er wahllos Federn aus den meistens bei uns Ringeltauben heraus und dann findest du überall mal so 2 Steuerfedern zusammenklebend.
Das sind aber auch...
Und das machen also zum Beispiel Habichte...
Es sind auch eher die großen Federn, die vom Uhu gerupft werden. Ne? Also ja, mit den kleinen...
Die kleinen sind immer in Büscheln.
Das ist für ihn Büschel einfach Kleinscheiß. Interessiert ihn nicht.
Büschel macht kein Habicht, sondern die sind schon deutlich filigraner, was das angeht. Aber auch da leider wieder Übergänge fließend.
Ja, dann ist das ja auch mit den Rupfkanzeln schon bei den Uhus. Aber,
nein,
aber das gilt
keine
ja,
Rupfkanzeln.
Aber es gilt ja auch eher für die Brutregion als für das ganze Jagdgebiet. Also es gibt schon Rupfkanzeln
beim Uhu. Ja, es gibt welche. Es gibt welche beim Uhu. Aber eher selten.
Also ich kenne es halt wirklich aus dann in der Entfernung von vielleicht 200-300 Metern zur Brut. Da findest du schon dann mehrere Rupfkanzeln häufig.
Ich habe auch Uhus, wo man sagen kann, okay, hier sind mal 5-6 Beutetiere gerupft worden. Hochstände ja, zum Beispiel. Hochstände ja, sind für einen Uhu ja, auch super,
ja,
ganz offenbar. Aber dass man ansonsten verteilt er gerne seine Rupfungen auf Baumstümpfe. Ja. Also die sicherste Sache ist, findet man mindestens 2
abgebrochene Rupfungen. Fichten oder sowas auch gerne.
Ja, also findet man auf so abgebrochen oder auf Baumresten oder auf Baumstümpfen, Rupfung, dann ist es fast immer der Uhu.
Und was auch noch halbwegs typisch ist, das ist nicht immer, aber häufig lässt er ja auch noch mal ein Gewölle da. Das macht er auch ganz gerne. Und wer schon mal so ein Uhu-Gewölle gesehen hat, der wird es nicht verwechseln.
Nein.
Das ist halt so ja, groß und so dick,
Das ja, wir hatten so ein Habichtgewölle, das ist ja so ein zusammengepresstes, meistens ja nur so 6-7 Zentimeter großes etwas, was meistens aus Federkielen irgendwie so besteht.
Ja, also es ist nicht immer so ganz einfach. Man sagt auch so für Rupfkanzeln von Uhu, von den Uhus sind dann auch Igelhäute typisch, aber das kommt dann aufs Habitat an, ob es da Igel gibt und ob es gerade da eben eine Rupfkanzel gibt. Ja. Das ist halt kein Gesetz.
Ja, ja.
Das ist halt so ein Trend, wenn halt verschiedene Faktoren stimmen. Das muss man sich immer wieder klar machen.
Ja, und man kriegt noch nicht mal die Schisse von Uhus und Habichten auseinander, weil der Uhu ist auch kann, dass er diesen rein weißen Kalkschiss machen kann, wie es eben Mäuse, Bussard, Sperber und Habicht auch machen. Also selbst das funktioniert nicht.
Ich finde auch ehrlich, ich habe manchmal auch schon Waldkauz-Schiss gehabt, der war auch ziemlich weiß. Also das ist, finde ich, auch so ein Trend. Also viele sind eigentlich eher Trends und man sollte es alles nicht so... Also das ist, wo wir gerade beim Habicht sind. Also man kann sich ungefähr eine Stunde lang damit beschäftigen, praktisch sämtliche Feldkennzeichen, wie man jetzt einen Habicht vom Sperber unterscheiden kann, untereinander zu schreiben und die alle durchzusprechen. Da gibt's halt einige. Und in manchen Büchern steht's halt falsch. Da steht halt zum Beispiel, der Sperberschwanz ist gerade abgeschnitten und der Habichtschwanz ist rund, nur so als Beispiel. Und das stimmt auch, aber leider nicht immer, sondern ungefähr zu 2/3.
Dann sollten sie vielleicht nochmal auf die fantastische Ansammlung bester Fotos von Hermann Knüwer zurückgreifen.
Hermann Knüwer hat eine ganz tolle Veröffentlichung da gemacht.
Ja, also kann man von der OAG-Kreis-Unna-Seite runterladen.
Also der hat fast 95%, also ich kann es auch in die Shownotes tun, der hat, glaube ich, so 95% dieser Feldkennzeichen hat er drin. Also eben nicht alle, aber fast alle. Und hat ganz toll gemacht.
Gibt's bis jetzt nicht.
Und macht auch ganz, ganz tolle Fotos und so und ist eh einer, der sich, also ich meine, es lohnt sich einfach, diese Arbeit auch zu würdigen.
Ja.
So, das ist
das mega einfach. Das ist wahres Nerdtum.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, das trifft halt auch vieles zu, wo man dann häufig in der Literatur so was liest, wo man denkt, das ist jetzt so tabellarisch, ich habe das, aha, dann ist es das.
Ja.
Und das ist in ganz vielen Fällen ist es halt leider nicht so. Dann ist die Wahrheit ist komplizierter.
Wir hatten jetzt vor 4-5 Wochen ein Bild auf der OAG-Kreis-Unna-Seite, wo der Fotograf gesagt hat, das ist ein Sperber. Und dann kamen die Oberexperten alle und haben gesagt, das kann kein Sperber sein.
Ist der geflogen oder hat der gesessen?
Nee, der ist geflogen. Das kann kein Sperber sein.
Und man hat ihn von unten gesehen oder von wo?
Ja, ja, aber es war halt unscharfes Bild. Und insofern konntest du es nicht so rausvergrößern. Und da funktionierte keins dieser ganzen Bestimmungshilfen. Zum Schluss ging es dann wieder zurück zum Sperber. Zwischendurch war es mal ein Habicht. Am Ende war es dann doch ein Sperber. Ich glaube auch immer, dass es am einfachsten ist, die beiden zu unterscheiden, wenn man sie im Gelände fliegen sieht.
Ja.
Also hektisches Flügelschlagen und so weiter. Das macht's dann halt aus. Also das Gesamt.
Ich würde auch sagen, da gibt's. Wobei ich ganz gerne auch an der Stelle noch mal eine peinliche Geschichte erzähle. Ich erzähle gerne auch in meinen Seminaren oder auch sonst wie peinliche Geschichten von mir selber. Weil es manche Leute, die sich nicht trauen, Fragen zu stellen oder so ein bisschen dann auch den Raum öffnet. Ne? Und ich glaube, also ich kartiere jetzt, habe ich schon ein paar Jahre und ich glaube, ich bin da ziemlich sicher in der Erkennung, wenn ich die im Flugraum sehe, aber an der Stelle, wo sie seit Jahren brüten, war ich mit meiner Tochter, weil die da für ihr Studium eine Obstwiese kartiert hat und dann kam genau aus diesem Wald kamen dann zwei Habichte raus und im besten Licht. Ich hatte die Kamera dabei und fing an zu balzen und ich dachte so in der Luft, ne, also war nicht ganz nah dran, aber ich hatte sie super im Sonnenlicht. Ich dir sofort die Kamera hoch, Fernglas hatte ich um, nicht durchs Fernglas geguckt, nur durch die Kamera, habe anderthalb Minuten lang oder eine Minute lang die Habichte gefilmt, war voll begeistert, hab mir die zu Hause dann hinter angeguckt und dachte, oh, das ist immer schön Sperber. Ne, weil das war, also für mich ist das Königsmerkmal, ist halt die Sperberung der Flügelhinterseiten unten, die sind halt beim Sperber immer sehr kontrastreich. Und beim Habicht, wenn er adult ist, sind sie halt eher blass. Und sie sind nur auch kontrastreich beim Rothabicht und der Rothabicht. Das sieht man an der Brust. Also eigentlich ist das ziemlich sicher. Nur da war es nicht sicher, weil da waren die so von der Sonne so angeschieden, dass es hell aussah. So, ne? Und dann spielt das Gehirn dir einen Streich und du achtest gar nicht mehr auf die Flügelschläge, weil du so begeistert bist. Und auch versuchst irgendwie mit halt der Kamera, die da im Bild zu halten. Und naja, aber sowas passiert jedem.
Also wir fahren seit, ich glaube, dieses Jahr fahren wir das 37. Jahr zum Gänsegucken zwischen Zanken und Bislicher Insel, Wesel, in der Ecke. Und da kommen ja dann immer Habichte und Sperber trotz alledem, die aus diesen komischen Weidengebüschen, die dann da irgendwie so sind.
Ja.
Und es ist egal, wie gut der Orni ist. Es gibt immer, was ist das jetzt? Und hast du keine Größenvergleiche. Und wenn der Vogel nicht mit den Flügeln schlägt und so weiter. Ja. Und am besten fliegt er dann noch weg.
Ja.
Also insofern, das sind, finde ich, so Sachen, da tun immer alle so, als wenn sie alles wüssten. Aber ich meine, das ist wirklich schwierig. Es ist genauso schwierig, die Geschichte Wespenbussard oder Mäusebussard, wenn die Entfernung groß ist. Ja. Und man hat 5 Sekunden Entscheidungszeit. Wenn du ein Fotoapparat in dem Fall hast, dann ist es hilfreich. Ist es ein Taubenkopf oder nicht?
Ja.
Ja, wenn das irgendwie geht. Und wie du schon sagst, Fotos und Licht, da kann man auch unglaubliche Sachen diversen Sachen machen.
Ja, und es ist auch manchmal so ein Unterscheidungsmerkmal. Habichtsperber ist ja zum Beispiel auch die Flugphase zwischen den Flügelschlägen. Beide machen Flügelschläge und haben eine Gleitphase. Man sagt, der Sperber sinkt da eher ab, der Habicht hat eher eine gerade Fluglinie, aber wenn der Sperber jetzt von unten Thermik hat oder von unten auf so einem Luftpolster ist, dann sinkt er halt scheiße nochmal leider nicht ab.
Nein.
So, ne? Also ich meine, das muss man sich immer klar machen.
Das ist auch ein Tipp, den ich auch nicht kannte.
Nee?
Nein. Aber es ist interessant, ich werde drauf achten.
Ja, ja, mach mal.
Ja,
stimmt schon meistens.
Ja, glaube ich, wo du das jetzt gesagt hast, so. Das stimmt schon meistens. Zum Schluss.
Aber nicht immer.
Ja, genau.
Also wenn man sich zum Beispiel, es gibt diesen hervorragenden Sperber-BBC-Film, der so 2,5 Minuten lang ist, könnt ihr mal unter Sparrowhawk und BBC googeln. Da wird so eine Jagd im Garten gefilmt und da kann man zum Beispiel auch sehen, dass er da auch in der einen Phase sinkt er, glaube ich, ein bisschen ab, in der anderen Phase nicht. Das da, also wo auf so einem Luftpolster auch so ein bisschen gleitet. Hängt halt auch vom Wind ab. Und auch, also ich schule auch gerne immer, dass man auf Flügelschlag, auf die Art des Flügelschlags, auf die Frequenz, auf die Flügelhaltung im Segeln und so achten kann und sollte, weil das wichtige Feldkennzeichen sind, die häufig eben nicht beachtet werden. Aber das ist halt auch kein Gesetz. Ne? Ja. Dann fliegt der Mäusebus halt auch mal mit hängenden Flügeln rum.
Ja.
So, das hängt halt vom Wind und von der Flugrichtung ab und ob er gerade Bock hat. So, das sind halt jetzt immer nur Hinweise.
Ja.
Das ist immer nie ein Beweis.
Sehr gut ist auch Vögel gegen den Wind.
Ja.
Auf dich zukommend.
Ja, ja, schön.
Alle 5 Sekunden eine andere Art.
Also ich finde, man muss neugierig werden und man darf auch nicht aufhören, über sich selber lachen zu können.
Ja.
Also dass man selber auch mal völlig falsch liegt.
Definitiv.
Und ich finde es schön, dass man vielleicht auch mal weggeht mit, dass man sagt, dass man wirklich irgendwie, dass man irgendwie zufrieden damit ist, wenn man irgendwie 3 Stunden oder, sagen wir mal 3 Minuten mit mehreren Leuten drüber irgendwie debattiert hat, was es denn war, und dann sagt, okay, wissen wir nicht.
Ja.
Oder für mich war es ein 60-prozentiger Habicht. So, aber ich weiß nicht, 100 sind es nicht.
Nein.
So, ne, ist dann halt so.
Ist auch nicht schlimm.
Gut, vielleicht noch zur Populationsdichte. Also bei uns ist es so im Wald wie in der Stadt, also da, wo es Bruthabitat, also wo es überhaupt die Möglichkeit gibt, in der Innenstadt brütet jetzt keiner direkt, aber schon, also 1,5 Kilometer weg vom Zentrum haben wir die ersten. Und dann haben wir ja schon oft drüber gesprochen, so zwischen 1300, 1600 Meter zwischen den Horsten meistens liegen und dann kommt schon der nächste.
Ja.
Wie ist das bei dir? Wie kennst du das?
Das ist überhaupt nicht mehr gegeben. Also wir haben eine recht gute Dichte hier vor Ort, wo wir hier sind, und das dann zwischen Dortmund und Lünen. Da gibt's schon, sag ich mal, fünf Paare auf 50 Quadratkilometer ungefähr. Das ist schon ganz gut. Aber die Dauerflächen, die gemacht werden, zwei Mästischblätter, die dann eben so die Börde tangieren und den Haarstrang mit etwas größeren Wäldern, da ist insgesamt ein dauerhaftes Absenken zu beobachten, zumindest für die letzten 15 Jahre, wo man jetzt so sagen kann, statt 8 Paare haben wir 5 Brutpaare. Es gab ja so Waldinseln, wie die Geschichte unserer holländischen Kollegen in Kleve, dem Reichswald, wo ja über 30 Paare in einem Wald gebrütet haben und der Bestand hat sich ja aber halbiert mittlerweile. Und insgesamt kann man von der Arbeitsgruppe selber doch zusammenfassend alleine fürs letzte Jahr sagen, wahrscheinlich ist es aber, wenn ich mal nochmal hingucke, behaupte ich mal, bis auf die Stadtflächen, alles das, was ländlich ist, nimmt der Habicht immer weiter ab. Aber auch in diesem Reichswald unter anderem ist der Uhu seit 3 Jahren da. Aber von den Kollegen wird vermutet eher Nahrungsmangel insgesamt bei den Habichten.
Also das wird sich wahrscheinlich eher dann auf die Drosseln beziehen. Ne? Ja, also die fressen ja Stare und Drosseln auch so in der Größe gerne.
Ja.
Tauben, Dole. Haben die nachgelassen?
Ja, natürlich. Also insgesamt gibt's ja natürlich diese ganzen Reisetauben, werden natürlich immer weniger.
Ja.
Dann weiß ich nicht, welchen Einfluss das hat, dass wir in unseren ganzen Städten den Tauben ja praktisch Brutverbot erteilt haben, indem wir überall diese Stacheln an alle höheren Gebäude montiert haben. Und vielleicht doch, also zum Beispiel hier die Kirche, die hier direkt neben mir ist, da saßen früher auch immer 20, 30 Tauben. Da sitzen jetzt noch dann 2 vielleicht. Und wenn das hier so der allgemeine Trend ist, dass man ja gegen die Tauben vorgegangen ist, könnte man sich schon vorstellen, dass es bei mehreren Taubenarten weniger geworden ist. Andererseits wiederum, was natürlich also eine Taubenart ist natürlich mehr geworden, das sind die Hohltauben.
Genau, die sind bei uns auch viel mehr geworden.
Und zum Thema Dohlen fällt mir noch die sehr schöne Geschichte aus Schweden ein, wo Dohlen in Dohlenkästen brüten und ein Habichtmännchen es sich zur Aufgabe gemacht hat, die jungen Dohlen dann aus diesen Kästen rauszuholen.
Mhm.
Also der dann also diese Kästen, die an den Bäumen hängen, angeflogen hat. Und wo er dann ja eigentlich sozusagen mit einer Kralle sich am Loch festgehalten hat und mit der anderen
da die Jungen
dann da, genau, dann da reingreift.
Ja, es gibt ja manchmal auch spannende Videos, auch wie ein Specht in so ein Spechtloch flüchtet und dann kommt der Habicht hinterher und greift, also fliegt das Loch schon so an, dass er mit einer also dass er praktisch mit den Krallen im Loch landet, so ungefähr, ne? Also solche Geschichten gibt es.
Also nachgewiesen ist das aber vor allen Dingen auch über Ringfunde. Also die Dohlen waren beringt.
Ja.
Und wurden dann am Habichthorst in etwa 2 Kilometer Entfernung, konnte man dann die Ringe wieder auflesen. Also das ist schon sicher, dass der die da rausgeholt hat.
Also ich mache jetzt bei uns natürlich jetzt keine Taubenkartierung. Also ich merke auch, die Hohltauben sind viel mehr geworden, auch weil es auch mehr Höhlen gibt. Auch Schwarzspechte haben zugenommen in den letzten 15 Jahren.
Ja.
Und das kommt den Hohltauben natürlich auch zugute, dass es dem Buchen nicht so gut geht. Und dann am Ende auch muss man jetzt auch abwarten, wie das weitergeht, weil jetzt einfach die Fichten nachgelassen haben und das natürlich auch wieder einen Einfluss auf die Schwarzspechte haben kann. Also
Grünspechte werden gerne gegessen. Grünspechte werden also hier von den Habichten sehr gerne gegessen.
Habe ich in der Lausitz auch schon häufig Hopfen und im Teutoburger Wald häufig gefunden. Bei uns komischerweise nicht wahrscheinlich, würde ich sagen, weil die bei uns schon eher in Parks sind. Also es ist ja interessanterweise so, dass sich so das Habichtleben in Köln, wie es jetzt der Michael Lagermann beschreibt, sehr von dem unterscheidet, was wir in Essen vorfinden. Der hat ganz viele da auf den Friedhöfen mit den alten Bäumen. Wir haben nur wenige Habichte auf Friedhöfen und die dann wirklich eigentlich am Waldrand. Also immer da, wo dann so ein Wäldchen am Friedhof ist, am Waldrand, entweder im Wald dran oder irgendwie so im letzten Baum. Also an
so der scheint Mühlern, das auch bei den Habichten in Berlin zu sein, ja. Dass da immer so ein Anschluss an größere Waldstücke ist, die dann zwar unter, was weiß ich wie, laufen, also schon fast als Park bezeichnet werden, die aber ein ganz normaler Wald sind.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die meistens diesen Anschluss da haben. Und das ist dann in Köln nach wie vor, das ist schon
speziell, ne?
Das ist schon sehr
speziell. Also die haben ja auch in Parks teilweise, dann habe ich da auf ganz hohen Bäumen direkt über den Parkwegen, so auch wie Solitärbäumen, so habe ich es verstanden.
Ja.
Sowas haben wir nicht. Aber wir haben schon auch was in Wohngebieten mittendrin in so in so einem Häuschenblock, wo dann so, ich sag mal, maximal zweistöckige Häuschen so ein großes Karree bilden. Die haben alle Gärten dahinter und in der Mitte ist so ein ganz kleines, verwildertes irgendwas, Kackwäldchen. Ja. Und das ist wirklich klein. Also das ist so groß wie vielleicht 4 Badmintonfelder. Also vielleicht so ein halber Hektar und da sitzt aber der Habicht drin. Und den haben wir dann, also solche Habichte haben wir nicht gefunden, weil wir sie da vermutet hätten, sondern weil wir wirklich mal auch geguckt haben. Wir haben Abstand von, habe ich ja gesagt, 1300 bis 1600 Meter. Und dann gucken wir uns die Karte an, okay, wo ist denn noch eine Lücke im Netz? Und dann schauen wir, wo ist denn da grün? Und das checken wir dann einfach und gucken, ob wir was hören zur Ballzeit. Und auf einmal findest du dann, also das ist gerade das, womit wir uns beschäftigen, einfach diese Lücken zu füllen. Mal ist in der Lücke eben ein Uhu drin, mal können wir uns das nicht erklären, aber viele Lücken kriegen wir gefüllt. Also wenn wir nur genug Zeit reinstecken und wirklich auch Dinge für möglich halten, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten.
Ja, jetzt haben wir uns aber auch...
Das reicht, ne? Einfach Stunden, Mann. Lass doch kurz Tschüss sagen. Ja, jetzt haben wir ja schon ungefähr 12 Minuten gesprochen. 1,5 Stunden, meine Güte, haben wir uns verquatscht, aber so ist das. Nee, spannendes Gespräch, aber bevor wir aufhören, vielleicht noch eine letzte Frage. Und zwar, das hast du ja auch mitgekriegt, der Michael Lakermann, der sich da in Köln lange mit Habichten beschäftigt, der hat da von Konstellationen berichtet, dass auch mal zwei Männchen, ich glaube einmal bis zu 5 adulte Habichte an einem Horst rumtouren und jetzt nicht nur in Konkurrenz zur Ballzeit, sondern durchaus das, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt Käse erzähle, aber ein Männchen kommt mit Nahrung zurück, ein Weibchen wartet, ein anderes Männchen sitzt im Nebenbau und Baum, also irgendwie gibt's komische Konstellationen von mehreren adulten Habichten an einem Horst während der Brutzeit. Kennst du sowas? Was hältst du davon? Ich kenne sowas nicht aus Essen.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine Habichte erstmal weit genug auseinander brüten, dass es nicht unbedingt Besuch gibt. In Köln kann man sich das vorstellen. Ich erinnere mich jetzt aber nur mal auf die Schnelle an mehrere Habichte. Alle drei, mindestens drei waren es adult, die ein unglaubliches Theater veranstaltet haben. In der Nachbarschaft brütete ein Mäusebussard und ein Rotmilan, ungefähr beide 150 Meter höchstens entfernt von diesen drei mindestens Theatermachern, die da waren. Und am Ende hat keiner, also es hat kein Habicht gebrütet, obwohl ja mindestens ein Paar da war, was hätte was werden können.
Ja, die haben einen Arbeitskreis gegründet. Wenn man zu viel quatscht, dann wird das nichts.
Aber ich halte das natürlich, ab gewissen Dichten passiert das immer.
Ja.
Und insofern, das ist, ich denke mal, das ist relativ normal. Wenn du ein gewisses Dichte-Level, egal bei welcher Art, hast, dass die dann untereinander dann nicht unbedingt amused sind, wenn der eine oder andere eindringt. Vielleicht waren es in meinem Fall auch zwei Habichtmännchen, ein Weibchen und einer hat gesagt, das ist mein Weibchen und der andere hat gesagt, nein, das ist mein Weibchen. Das kann man sich vorstellen. Die waren unglaublich laut, die Tiere, und krass fand ich nur, am Ende des Tages hatte ich also noch nicht mal ein Nest.
Aber jetzt...
In einem Uraltrevier.
Also was ich gerne frage, auch bei allen möglichen Tieren, so unglaublich sozial, also gerne in Gesellschaft, so, das ist eigentlich nicht so Habicht-like, ne? Auch so... Nein. Auch mal so quatschen mit den anderen, wie es jetzt wie die Rotmilane machen oder Nein. so, habe ich eigentlich. Das ist eher so Lonesome Rider, Lonesome Flyer.
Ja, also da würde ich auch sagen, da ist der Mäusebussard selbst noch auch deutlich sozialer unterwegs. Ja. Nee, das sind schon Vögel, die für sich einfach sind. Und
der spricht mehr mit Krähen als mit seiner Frau. Ja gut, Jens, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du die Geschichten, deine Kompetenz geteilt hast. Mir hat es Höllenspaß gemacht und es ist mal gut, sich auszutauschen.
Ja, ich kann das nur zurückgeben. Das hast ganz, wie sagt man, gefickt eingeschädelt. Und Kompetenz weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt einfach unseren Erfahrungsschatz ein bisschen ausgetauscht und wie viel Wahrheit da ist natürlich jede Menge Forschungsbedarf immer noch da. Man sieht ja gerade an dem, was wir alles nicht wissen, wie groß die Lücken sind.
Ja, aber wir haben ja die Antwort auf alle Fragen.
Ja, 42.
42.
Ja, natürlich, natürlich. Nein, also wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht, Achim, und ich hoffe, wir hören uns noch mal zu einer weiteren Greifvogelart.
Machen wir gerne. Zu
Schwarzmilan.
Zu Schwarzmilan. Oder in Bachstelzen. Wer weiß. Wir werden sehen. Okay. Bis bald. Alles Gute, Jens. Danke.
So. Ciao, ciao.
So.
Das war Wilde Wunder. Dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst, und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.